Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Dann wird es auch bei uns eine Rotation geben hin zu dividendenstarken Titeln, weil diese werden die Nase vorne haben in den kommenden 10, 12, 18 Monaten. Das ist eine Gratis-Call-Option. Und ich sage, wir haben die Tiefstände gesehen. In solchen Situationen am Anfang zu traden, ist purer Selbstmord. Und dann habe ich ein Cash-Out von diesem Depot vor Steuern von 4-5%. Und dazu kommen noch die 2-3% Boost aus dem Schweizer Franken. Und dann liege ich bei einer Zielrendite von 7-8% mit einem defensiven Portfolio. Wenn das keine Opportunität ist, dann weiß ich es auch.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast, auf den habe ich mich sehr gefreut. Ein neues Gesicht auf meinem Kanal. Er ist Vermögensverwalter aus Zürich von Acfif International. Herzlich willkommen, Moimir Linker.
Ja, ich grüße Sie, Herr Lochner, und ich grüße auch natürlich alle Zuschauer und Ihre Follower.
Herr Linker, Sie haben ein gutes Intro bekommen, nämlich von Professor Thorsten Hens. Der hat Sie nämlich empfohlen als Stockpicker. Da wollen wir heute natürlich drüber sprechen, über Stockpicking, über Aktien. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, Leute. Und wenn ihr sowas nicht mehr verpassen wollt, dann natürlich unbedingt den Kanal abonnieren. Gerne auch ein Like da lassen, wenn euch das Video gefällt. Herr Linker, wo stehen wir denn gerade? Fangen wir mal allgemein mit den Märkten an. Wo stehen wir aus Ihrer Sicht gerade? Erst die heftige Korrektur, dann ging es schnell wieder hoch. Haben wir die Tiefs gesehen oder sind Sie misstrauisch? Trauen Sie dem Braten noch nicht?
Also lassen Sie uns das gut sortieren, langfristig, kurzfristig. Nach dem Kollaps von Lehman Brothers gab es eine Recovery, die eigentlich erst durch Corona und erst durch die Entwicklung in den letzten Monaten oder sagen wir mal mittlerweile Jahren durch den Ukraine-Krieg unterbrochen wurde. Die Welt stand am Abgrund, die Finanzwelt war mehr oder weniger komplett am Limit. Erst im Nachhinein wurde vielen klar, was das eigentlich bedeutet hat. Es hat nicht viel gefehlt, und als der Dow Jones damals abgestürzt ist auf die 3.500, 4.000 Punkte, dann war klar, dass so ein Abschluss noch einmal nicht verkraftet werden würde vom Finanzsystem. Und die Geschichte ist ja bekannt. Dann kam die Fed, hat natürlich gefeuert. Und dann begann eine sehr, sehr lange Tiefzinsphase, die die Märkte natürlich komplett geprägt hat und auch zu einer absoluten Neubewertung geführt hat. Da sind ja die Schlagzeilen geboren wie die Gasterelli, weil die Menschen total auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Marktpsychologisch natürlich ein Eldorado, da werden wir sicher noch im Laufe des Gesprächs zu sprechen kommen. Und das ist die langfristige Entwicklung. Die kurzfristige Entwicklung ist so, dass die Welt für dieses Zinsniveau, was jetzt durch die Inflation, gerade ausgelöst durch den Ukraine-Krieg und durch die natürlich auch Corona, die Lieferkettenproblematik, die Regierungen haben eine Verschuldung, die Staaten haben eine Verschuldung, die nicht mit der geschichtlichen Entwicklung zu vergleichen sind. Und deswegen ist die Welt auf dieses nicht ausgelegt. Wir befinden uns auf dem Weg zur Normalität. Das heißt, die Zinsen kommen runter, die Inflation kommt runter. Es war für uns auch so prognostiziert worden. Und das ist genau die Entwicklung, die wir haben. Das heißt, wir stehen jetzt wieder vor einer kompletten Neubewertung. Das Zinsniveau fraglich ist, wie weit geht es in Amerika runter, wie weit geht es in Europa runter. Und abhängig davon, wie die Inflation sich in den nächsten Monaten verhält, und abgesehen davon oder abhängig davon, wie das Zinsniveau in den kommenden Monaten lanciert werden wird, erfolgt eine komplette Neubewertung der Aktienmärkte. Und in dieser Phase befinden wir uns im Moment. Und ich wage zu behaupten, ja, wir haben die Tiefstände gesehen. Die Händler kommen aus ihrem Urlaub zurück. Es wird wieder gekauft, es wird wieder gehandelt. Und deswegen kommen, gehen wir in eine Zeit, wo die Märkte tendenziell sowieso etwas besser laufen. Und ich sage, wir haben die Tiefstände gesehen.
Neubewertung würde jetzt heißen, jetzt wissen wir nicht, wo die Zinsen in 6 Monaten oder einem Jahr stehen, aber sag mal, die Zinsen würden jetzt wieder ja, sich tieferen Ständen annähern, vielleicht 3 oder 2% mittelfristig. Wären dann Aktien, also wenn wir mal eine Neubewertung durchführen, spottbillig oder wie würden Sie das einschätzen?
Abgesehen davon, dass wir im Moment ein Bewertungsniveau, welches für viele relativ sportlich ist, ich sehe es anders. Denn ich muss dazu sagen, es ist immer die Rede davon, ja, wir sind auf den Allzeithochs oder wir sehen die Höchststände. Es sind die, Herr Lochner, es sind die Indizes, die die Höchststände sehen. Und wenn Sie diese Magnificent Seven betrachten, beispielsweise, die mittlerweile vom Nasdaq 170% der Marktkapitalisierung ausmachen, es ist eine Entwicklung, es ist ein Prozess. Es fliegen immer Aktien aus den Indizes heraus. Es kommen neue dazu. Es kommt eine Nvidia dazu, da kommen wir später noch dazu, die natürlich das Bewertungsniveau von diesem Index komplett neu definiert. Und das ist eben genau der Punkt. Das heißt, es sind die Indizes, die auf dem Allzeithoch sind und nicht die Märkte per se. Und der zweite Punkt ist, wir haben natürlich verschiedene Branchen, wir haben verschiedene Zyklen und wir werden es zinsabhängig betrachten, dass natürlich die dividendenstarken Titel oder die zinssensitiven Titel in diesen Tiefzinsphasen ganz anders laufen als in Hochzinsphasen. Und genau das ist im Moment der Prozess des Marktes. Ein Markt ist ein Lebewesen. Er lebt, er muss sich anpassen, er wird ständig mit neuen Dingen konfrontiert. Und genau das tut er im Moment, nämlich wir suchen das Zinsniveau, welches mittelfristig zum Tragen kommt und daran wird der Markt die Bewertung der einzelnen Titel, wie übrigens auch der Anleihenmarkt, sich finden und anpassen.
Hm. Wer ist denn traditionellerweise eher ein Gewinner, wenn die Zinsen fallen und wer ist eher ein Verlierer? Haben Sie da was im Auge momentan, Branchen oder auch sogar Assetklassen? Wie schätzen Sie das ein?
Jetzt sind wir natürlich auch schon wieder auf dem Weg zum Stockpicking. Was später noch zum Tragen kommen wird, weil ich lese natürlich auch Ihre Kommentare und ich habe sie sehr aufmerksam gelesen. Stockpicking ist nicht gleich Stockpicking. Es gibt zwei Arten von Stockpicking, wir werden später dazukommen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn die Zinsen runterkommen, dann sind es natürlich genau die Branchen, die zinssensitiv sind, nämlich zum Beispiel die Baubranche, zum Beispiel die Hightechs, die Tech-Titel, die sich natürlich billiger refinanzieren können. Und natürlich die Dividendenaktien. Wenn ich natürlich für 5% Geld anlegen muss oder Geld anlegen kann und ich bekomme 5% Zinsen, ja, dann interessiert mich eine Dividendenrendite von 3-4% relativ wenig. Bekomme ich aber 2% oder sogar noch weniger, was wir über fast 2 Jahrzehnte gesehen haben, dann sieht die Situation nämlich komplett anders aus. Auch das ist ein Prozess, auch das muss man annehmen, auch das muss man erkennen und dementsprechend danach auch die kurzfristige Allokation ausrichten.
Sie haben vor kurzem gesagt, ein psychologisch ausgelöster Flashcrash, zum Stockpicking kommen wir natürlich gleich noch, als es so rasant runterging, vor allem dann an diesem 5. August, als dann der Nikkei auch noch um 12% eingekracht ist. Was ist da aus Ihrer Sicht passiert? War das nur Psychologie?
Es war natürlich nicht nur Psychologie. Ich habe bereits in meinen letzten Aussagen die Meinung vertreten, ist nur meine Meinung und ich werde für meine Meinungen nicht selten kritisiert, aber die Erklärung mit den Carry Trades ist für mich, wie soll ich sagen, man hat immer im Nachhinein eine Erklärung für etwas. Und es sind viele Analysten und auch viele Fachleute, die dann anschließend kommen und sagen, ja, das war ja klar, das da und da und da, da liegt genau der Punkt. Ich sehe es etwas anders. Wir sind in Japan brachial gestiegen, wir hatten eine historisch nie gesehene Rallye und wir haben Luft abgelassen, wir haben gesund Luft abgelassen, wir haben mittlerweile einen Großteil der Verluste wieder wettgemacht. Das war ein klassisches Herdenverhalten, das war ein Herdentrieb, die Herde ist losgelaufen. Wir leben im Zeitalter von Twitter, von YouTube und so weiter. Das heißt, die Informationen gehen binnen Sekunden um den Globus und wir haben nichts anderes gesehen, als dass Luft abgelassen wurde, erklärt wurde mit Carry Trades. Wir müssen dazu sagen, es gab nie ein Liquiditätsengpass. Und das ist genau der Kernpunkt. Natürlich ist die Zinsdifferenz zwischen USA und zwischen Japan gewaltig. Das wissen wir. Jetzt gehen die Zinsen in Japan etwas höher, in Amerika werden sie sinken. Dann haben wir auch die Erholung vom Yen gesehen. Thorsten Hens hat es ja im letzten Gespräch sehr ausführlich erklärt. Ich möchte darauf nicht im Einzelnen eingehen. Aber natürlich, wenn sich eine Zinsschere schließt und ein Zinsdifferenzgeschäft, nichts anderes ist ja ein Carry Trade. Ich erkläre immer die Dinge etwas genauer, weil es sehr viele Zuschauer auch gibt, die sich nicht damit so wahnsinnig beschäftigen. Ich leihe mir Geld zu einem billigen Zins und investiere es in einen teuren Zins, habe aber natürlich das Währungs- sowie das Zinsrisiko. Und das haben wir diesmal in Perfektion gesehen. Das heißt, es spielt teilweise eine Rolle. Für mich ist es aber eindeutig darauf zurückzuführen, dass wir zu schnell, zu heiß gelaufen sind und es ist nichts anderes passiert als massive Gewinnmitnahmen. Die Herde ist losgelaufen, die Information ging um Globus, Stop-Loss wurden gerissen, Computerprogramme wurden gerissen, Algorithmen wurden gerissen und nichts anderes ist passiert als das. Und die Rückkehr zur Normalität, beziehungsweise diese sehr rasche Rückkehr zur Normalität, die war schon sehr, sehr eindrücklich. Also so eine V-Bewegung, ich mache das Geschäft jetzt seit 35 Jahren, so eine V-Bewegung habe ich selten gesehen und ich hatte natürlich auch mit sehr vielen Kunden gesprochen und wir haben ja direkten Kontakt zu unseren Kunden und da habe ich gesehen, dass die Nervosität wahnsinnig groß war und bevor man eigentlich die Kunden beruhigen konnte, hat der Markt die schon übernommen und sie auch dem beruhigt, das muss man so sagen.
Da sind wir jetzt schon bei einem schönen Beispiel für Behavioral Finance, da sind Sie auch Experte dafür. Wie kann es denn dann so schnell wieder hochgehen? Denn viele haben ja gesagt, oh ja, jetzt erstmal vorsichtig sein, jetzt erstmal abwarten. Die Frage ist natürlich immer, was sagt man und wie handelt man dann wirklich? Trotzdem waren viele vorsichtig. Es war ja die Stimmung schlagartig im Keller und viele haben gesagt, erstmal schön locker bleiben, jetzt Sommer, Umsätze sind dünn, August, September ist saisonal auch nicht so gut. Also erstmal schön locker bleiben. Viele Experten auch auf YouTube, das ist ja mal ein schöner Indikator, haben gesagt, das war's noch nicht. Wie konnte es dann so schnell hochgehen, wenn gefühlt viele sehr vorsichtig waren? Grundsätzlich, und es ging ja schnell wieder hoch.
Ja, grundsätzlich sind das Situationen, wo man den Finger vom Knopf lassen muss. Das heißt also, in solchen Situationen am Anfang zu traden, ist purer Selbstmord. Warum ist es so? Weil man die Herde, und wenn die Herde rennt, ist es sehr, sehr schwierig zu erkennen, wie lange sie rennt. Und das ist eben der Punkt. Man weiß nie, wie weit man eine Korrektur gehen kann. Und wenn irgendwelche Profis kommen und sagen, ja, das geht 10%, 15%. Nein, das ist absoluter Unsinn. Das kann genauso gut 20-30% runtergehen. Wir haben es ja gesehen. Japan an einem Tag 15%. Und man muss den Markt respektieren. Der Markt hat immer recht. Sie können anschließend erklären. Sie können aber nicht von vornherein sagen, wie weit so eine Korrektur passiert. Ich habe es gesagt. Es sind sehr viele Stops gerissen worden, es sind sehr viele Algorithmen, die gegriffen haben. Und als die Herde losgelaufen ist, sitzen die Leute da, schauen sich das an. Einige fangen an zu zocken, einige fangen an zu traden. Man kann sehr viel Geld verdienen in solchen Phasen, man kann aber auch sehr viel Geld verlieren in solchen Phasen. Und dann begibt man sich ins Risiko und das ist nicht unser Ding. Uns vertrauen Anleger und Kunden Geld an. Wir sind für dieses Geld verantwortlich. Hinter diesem Geld stehen Schicksale, hinter diesem Geld stehen Familien, hinter diesem Geld steht eine Lebensleistung. Und mit diesem Respekt muss es behandelt werden. Und deswegen versuchen wir, nicht glückliche Entscheidungen zu treffen, sondern nachhaltig richtige Entscheidungen zu treffen. Und irgendwann ist der Markt abverkauft und irgendwann kommt der Erste und sagt, okay, jetzt ist diese Aktie oder jetzt ist dieser Index für mich mittlerweile ein Kauf. Und sobald der Erste auf den Kaufknopf drückt, kehrt die Herde, läuft wieder zurück in den Stall und das machen dann 10, 20, 30, 1000, 10.000 und genauso schnell ist die Rückschlaggeschwindigkeit wieder da. Das Meccano ist das Gleiche und wenn Sie sich die Charts anschauen, den Dow Jones über 50 Jahre, über 100 Jahre oder über 128 Jahre, so alt ist er mittlerweile, Sie erkennen immer eine Sache relativ klar. Wenn Sie das Ganze projizieren und Sie schauen sich die Entwicklung in den 20er Jahren, in den 50er Jahren, in den 70er Jahren, den Dotcom-Crash und Sie schauen sich das an, und strecken die letzten 20 Jahre. Wir haben ja in den letzten 20 Jahren schon 10 Jahrhundertereignisse gehabt. Wir haben sie gehabt. Klar, ja. Die Dominanz dieser Ereignisse und diese zeitliche Auswirkung, das ist das, was einen fasziniert. Wenn Sie es strecken, bekommen Sie das gleiche Bild. Meccano ist das gleiche, die Zeitabstände und die Dynamik ändert sich.
Jetzt haben ja viele das Motto Buy the Dip, Sie haben es gerade schön beschrieben. Man weiß dann nicht, wie tief es fällt, ob es 5% sind, 10%, ob es dann vielleicht wirklich, und dann wird es ja auch irgendwann der Verkaufsdruck immer höher, weil man sich denkt, okay, bevor es jetzt ins Bodenlose fällt, verkaufe ich lieber. Wann ist denn so ein Punkt erreicht, wo man sagt, okay, es kann noch weiter runtergehen, aber ich muss jetzt eigentlich trotzdem, gerade wenn ich langfristig denke, rein? Wie agieren Sie da? Weil das ist ja dann, wie gesagt, kurzfristig eine sehr, sehr heiße Kiste und man kann sich auch schnell die Finger verbrennen.
Gut, ich muss dazu sagen, wir haben natürlich Hilfsmittel, die behavioristisch verankert sind. Wir haben ja zusammen mit dem Thorsten Hens, er ist ja Professor an der Uni Zürich, und wir haben mit einem weiteren Mitglied von unserem Investmentkomitee, welches übrigens komplett unabhängig ist und für uns arbeitet und in keiner Abhängigkeit zu uns steht, das möchte ich betonen, einen Algorithmus entwickelt, der genau diese Dinge berücksichtigt. Kein Mensch weiß, wann es fällt. Kein Mensch weiß, wie schnell es wieder hochfällt. Es ist Unsinn und unseriös, einem Investor zu sagen, wir sind die Fachleute, wir wissen es. Das ist eine Lüge. Aber wir wissen eines. Wir wissen, dass es Dinge gibt, die man nicht beeinflussen kann. Und wir wissen, dass es Dinge gibt, diese Black Swans, die man beeinflussen kann. Und das ist gerade in der Marktpsychologie ein extrem wichtiger Punkt. Wir haben Megatrends und wir haben Megashocks. Das beste Beispiel ist für einen Megashock 9/11. Das beste Beispiel für einen Megashock ist Fukushima. Das sind sehr prägnante Ereignisse. Die Börse mag schlechte Nachrichten bedeutend lieber und bedeutend besser verkraften als Ungewissheit oder Unsicherheit. Das heißt, ich nehme immer ein Beispiel. Ich greife jetzt etwas vor aus der Marktpsychologie. Stellen Sie mal vor, wir haben zwei Gefäße und zwei Frösche. Und das eine Gefäß ist mit heißem Wasser gefüllt und das eine Gefäß ist mit kaltem Wasser gefüllt. Und Sie setzen einen Frosch in das warme Wasser. Er erschrickt sich und springt raus. Und er überlebt. Aber wir haben ein Gefäß mit kaltem Wasser, der Frosch fühlt sich pudelwohl und wir erhitzen dieses Gefäß langsam. Bevor der Frosch es merkt, dass es heiß wird, ist er gestorben. Das heißt also, das sind Prozesse wie zum Beispiel eine Entwicklung bei der FED, Zinsentwicklung, Inflationsentwicklungen, Schweizer Franken langfristig, diese Entwicklungen. Das sind diese Megatrends, auf die es genau zu achten gibt. Vice versa, diese Megashocks, wie beispielsweise Fukushima und genau solche Dinge. Also, auf diese Megatrends kann man reagieren, als beispielsweise die Corona-Gefahr auftauchte am Horizont. Mhm. Aber uns klar, dass die Angst sehr, sehr groß ist. Und dann kann man Absicherungen treffen. Man kann Short gehen gegen ein Depot. Man schaut sich an, mit welchen Indizes man dieses Depot am besten replizieren kann. Man kann nahezu 1:1 eine Absicherung treffen. Das ist durchaus möglich. Aber wenn Sie am Freitag ins Bett gehen und Sie stehen am Montagmorgen auf und Japan fällt 15%, dazu sagen, man kann darauf reagieren, unseriös, unmöglich. Also, wir haben Megatrends, wir haben Megashocks. Auf die Megatrends können Sie mit Hilfe von Behavioral Finance reagieren, weil unsere Algorithmen uns da auch eine bestimmte Signalisation geben, die wir befolgen. Auf diese Megashocks wird man nie reagieren können. Dort gibt's nur ein einziges Mittel, aussitzen. Und zwar deswegen aussitzen, weil der Markt hat es bewiesen. Es gab, es gibt und es wird nie eine erfolgreichere Anlageklasse geben als die Aktie. Jetzt kann man natürlich sagen, kryptotechnisch, Bitcoin war in einem Zeitraum bedeutend besser als Aktien. Aber Aktien haben eine Geschichte von 128 Jahren, der Dow Jones und davor noch wesentlich länger zurück. Und die Welt basiert auf einer gesunden Inflation, auf einem Wachstum. Die Unternehmen generieren Geld, die Indizes leben, sie wandeln sich. Und genau das ist der einzige Weg, der langfristig gegangen werden kann, um langfristig einen Anlageerfolg zwischen 6% und 9% zu gewährleisten. Und genau das ist das Ziel, wie bei uns, so auch wie bei jedem Aktionär.
Jetzt haben Sie es gerade schön erklärt, Mega-Schocks und Megatrends. Jetzt lassen wir mal die Schocks außen vor. Was müsste denn passieren?
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3. Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Generell im Umfeld, Sie sind ja jetzt eher bullish. Was müsste denn passieren, dass Sie richtig bearish werden?
Das habe ich gerade mehr oder weniger beantwortet. Ich würde dann bärisch werden, wenn es tatsächlich irgendeinen Anlass gibt, dass es langfristig zu einer Korrektur oder zu einem Nichtwachstum kommt. Wie eine Rezession in den USA, die seit 3 Jahren herbeigeredet wird. Und wenn Sie meine Ausführungen die letzten 3 Jahre gesehen haben, dann habe ich vor 3 Jahren gesagt, dass es nicht zu einer Rezession kommt. Und es sieht natürlich jetzt mehr als nach einem Soft Landing aus. Das sind zum Beispiel eine Entwicklung. Oder sollte es, Gott behüte, zu einer kriegerischen Handlung kommen, die eskaliert. Solche Dinge machen mich bärisch. Aber noch einmal, sie machen mich bärisch auf eine bestimmte Zeit. Und wenn Sie sich diesen Flash Crash auch noch anschauen, da war natürlich auch eine Eskalation im Nahost spürbar. Aber politische Börsen haben kurze Beine. Das war so, das wird auch immer so bleiben. Und es gibt keinen Grund, bärisch zu werden, weil, wie ich es gerade gesagt habe, die Aktien werden weiter steigen und die Indizes werden weiter steigen, weil die Welt ist innovativ, sie entwickelt sich weiter und solange die Sonne scheint und sich die Erde dreht, wird die Aktie die erfolgreichste Anlageklasse bleiben.
Einzelaktien versus Behavioral Finance, gar nicht so einfach auszusprechen, da stolpert man wieder gern drüber. Wie passt das denn eigentlich zusammen? Denn es gibt ja viele Experten, auch die Becks und Hens, die ja eigentlich immer wieder darauf verweisen, es ist schwierig, den Markt zu schlagen. Eigentlich schaffen es nur ganz, ganz wenige. Warum sind Einzelaktien aus Ihrer Sicht trotzdem sinnvoll und warum muss es nicht immer nur der ETF sein?
Also bei den Hens, das stelle ich mal so langsam vorsichtig in Frage, denn die 20 Jahre Zusammenarbeit mit uns haben auch den Professor Hens etwas Aktien einzeltitelfreundlicher gestimmt. Nein, Spaß beiseite. Schauen Sie, ein passiver Investor ist mit einem ETF immer grundsätzlich sehr gut bedient. Man muss da einen Schritt weiter gehen, um es zu erklären. Und das ist das, was ich meine mit Stockpicking. Ich kann Stockpicken, indem ich, wir haben natürlich ein sehr breites Team um uns und auch für alle Zuhörer sollte es Fragen geben, die ich oder auf Interesse stoßen, etwas, was ich nicht in dieser Kürze der Zeit beantworten kann, würde ich es gerne aufgreifen. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, das Thema Behavioral Finance und ich möchte unbedingt auf die Hauptaspekte noch später eingehen. Aber Sie können Titel picken, dass Sie beispielsweise einen Trend erkennen und Sie suchen sich die Branchenstärksten aus und dann gehen Sie diesem Weg einfach hinterher, so wie beispielsweise Nvidia, wobei unser Algorithmus, der weltweit einmalig funktioniert, auch tatsächlich dort extrem hilfreich war, weil er war sehr lange neutral bei Nvidia. Und dieser Algorithmus basiert übrigens auf der Prospekttheorie, das ist die Grundlage von Behavioral Finance. Und das ist dieser eine Weg des Stockpicking. Aber der zweite Weg des Stockpicking, und das ist für mich der bedeutend wichtigere Weg, das ist der, dass ich mir zum Beispiel anschaue, ich möchte es an 2 Beispielen skizzieren. Die Bankenlandschaft in der Schweiz war sehr problembehaftet in den letzten Jahren und das endete auch mit der Übernahme der Credit die UBS in einer Nacht-und-Nebel-Aktion und wir waren die ganzen letzten Jahre in Großbanken nicht investiert. Das heißt, habe ich einen ETF auf den Schweizer Markt oder auf den SMI, auf den Swiss Market Index, dann hatten wir bestimmte Dinge nicht drin. Wir hatten zum Beispiel Zeitarbeit nicht drin, Adecco, weil das Unternehmen problembehaftet war. Wir haben auch, wie gesagt, die Großbanken nicht drin gehabt und auch einige sehr zinssensitive Titel nicht drin gehabt. Aber die Dividendentitel selbstverständlich, so wie Swiss Re, so wie Zürich und so weiter. Die haben wir natürlich drin gehabt. Das heißt, wenn ich einen Index habe mit Stockpicking, bedeutet nichts anderes als die Titel, die zu der aktuellen Marktsituation passen, aus diesem Index rauszupicken. Und so schlage ich den Index. Beispiel in den USA. Im Moment kommen die Zinsen runter. Es sind die zinssensitiven Titel. Autos waren sehr lange problembehaftet während der Corona-Zeit. Also wir haben den S&P 500, wir haben die Autos weggelassen. Einige weitere Dinge haben wir weggelassen. Stockpicking bedeutet für mich nicht nur eine Aktie herauspicken, sondern es bedeutet für mich auch, einige Aktien nicht zu picken. Das ist immens wichtig. Und jetzt im Moment das absolut prägnante Beispiel, eine Caterpillar. Wir gehen mit den Zinsen runter, das wird der Fall sein. Die Bautätigkeit, die Baukredite, die Hypotheken werden wieder günstiger, es wird wieder mehr gebaut. Und dann ist natürlich eine logische Konsequenz, dass Titel wie Caterpillar, die im Moment dann bei uns nicht auf der Kaufliste waren, jetzt wieder zu uns kommen. Und wir replizieren natürlich einen Index durch Einzeltitel. Wir nehmen die größten, das spielt natürlich eine andere Analyse, Volatilität und viele andere Dinge, Liquidität selbstverständlich. Aber wie gesagt, Stockpicking bedeutet nicht nur ein Segment, eine Branche oder einen Titel herauszupicken. Es ist fast noch wichtiger, bestimmte Dinge eben nicht zu picken.
Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Oft ist das, was man bleiben lässt, sogar wichtiger als das, was man aktiv macht. Wirklich ein, ja, sehr, sehr wichtiger Punkt. Man kann es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, logischer Menschenverstand, schauen, was der Markt macht, aber dann auch, Sie haben es gerade angedeutet, Algorithmus, ist es dann Momentum, schauen Sie auf Charttechnik, Momentum, auf Geldflüsse, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Bei Nvidia zum Beispiel.
Alles auf der Welt basiert, oder nicht nur auf der Welt, im Leben wie auch an der Börse, dreht sich alles zwischen der Fundamentalität und zwischen dem Momentum, also zwischen der Psychologie und zwischen der fundamentalen Lage. Und unser Algorithmus bewertet beide Seiten und das ist das Einzigartige daran. Und wenn ich jetzt vielleicht an diesem Punkt etwas ins Behavioristische abdriften kann.
Gerne.
Es ist nicht eine sehr alte Lehre. Nennen wir das Marktpsychologie, das Behaviorismus spricht sich für viele sehr kompliziert, ist es aber im Prinzip gar nicht. Und diese Prospekttheorie, die im Jahre 2002 mit dem Nobelpreis belohnt wurde von Kahneman und Tversky, besteht aus zwei Aspekten. Der erste Aspekt ist, wir übergewichten das Verlustdenken dem Gewinndenken. Anders gesagt, Verluste tun mehr weh als Gewinne freuen. In der Marktpsychologie sagen wir dazu, der positive Nutzen der Gewinne ist kleiner als der negative Nutzen der Verluste. Und das Ganze mit etwa einem Faktor von 2. Und dadurch entsteht eine Asymmetrie. Dadurch entsteht ein Fehldenken, so dass wir eigentlich im Gewinn defensiv werden und dass wir im Verlust risikosuchend werden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir beide spielen Lotto. Sie haben, Herr Lochner, weil Sie so erfolgreich sind auf YouTube, bereits ein Vermögen von 100 Millionen. Ich habe gar nichts. Und wir beide gewinnen 1 Million in der Lotterie. Mein Nutzen ist immens groß. Ich kann meine Hypothek bezahlen, ich kann ein Haus kaufen. Für Sie, obwohl es die gleiche nominale Einheit ist, ist dieser Gewinn nur noch marginal. Das heißt also, der Nutzen nimmt immer mehr ab. Ähnlich ist es im Verlust, aber viel stärker, so dass wir die Verluste viel schmerzhafter empfinden. Und wir suchen immer nach diesem Punkt, nach diesem Break-Even. Wir sagen dazu Break-Evenitis. Das ist eine Krankheit, dass wir immer nach dem Plus-Minus-Null streben. Dieser Punkt ist wie ein Magnet. Er stößt uns nach oben ab und zieht uns unten an. Und dadurch entsteht dieses perfide Denken, dass man sagt, jetzt kaufe ich eine Aktie zu 100, sie fällt auf 50. Ja, ich muss nachkaufen, so billig kriege ich sie nicht mehr. Und sie fällt und fällt und fällt und fällt und fällt. Und ich versuche immer billiger reinzukommen, um mir zu sagen, ja, wenn die sich verdoppelt, verdreifacht, ja, dann bin ich schnell wieder oben. Fehldenken. Ich verlasse meine Grundsatzprinzipien. Ich werde meiner Allokation untreu und versuche glückliche statt richtige Entscheide zu treffen. Das ist dieser eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, der Mensch schätzt die Wahrscheinlichkeiten komplett falsch ein. Wir haben Angst, dass durch einen Meteorit-Einschlag wir sterben und dass ein Flugzeug abstürzt. Aber Krebs und Kreislauf sind nun mal die 90%. Und es ist einfach so, dass wenn ich einen Menschen frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ewig lebst, ist die Antwort null. Wir sterben alle mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%. Und werfen wir eine Münze, dann haben wir 50-50. Also müssten wir eigentlich linear denken. Ist aber nicht so. Wir übergewichten kleine Wahrscheinlichkeiten und untergewichten große Wahrscheinlichkeiten. Beispiel Lotterie. Warum spielen die Menschen Lotterie? Es ist absolut logischerweise nicht effizient. Es ist Geldvernichtung, aber trotzdem tun es die Menschen. Ja, es ist doch immer einer in der Zeitung mit einem Scheck über 100 Millionen. Der Schritt von unmöglich zu möglich ist für unser Hirn ein Quantensprung. Und wir haben gleichzeitig Angst vor einem Flugzeugabsturz, weil die gewaltige Wahrscheinlichkeit einer sicheren Landung total unterschätzt wird. Und das Problem dabei ist, dass wir das wissen, aber trotzdem unterliegen wir diesem Fehlverhalten immer wieder. Man muss sich als Investor selbst kennenlernen und das ist das Wichtigste an der Marktpsychologie oder am Behavioral Finance, Fehler zu vermeiden. Denn diese zwei Aspekte haben eine ganze Reihe von Fehlverhalten im Schlepptau. Und diese Fehlverhalten bringen uns dazu, immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Und solange, wie gesagt, wir diese Fehler machen, können wir sie nicht verhindern, indem wir uns als Investor nicht selbst kennenlernen. Und das ist genau dieser Prozess, den Sie angesprochen haben.
Da fällt mir auch noch eine Sache ein. Sie haben es sehr schön beschrieben mit dem Aktienfeld um 50%, was aber, finde ich, fast noch tückischer ist, wenn Leute, es soll ja schlechte Fonds geben auf dieser Welt, die sind dann vielleicht 5 oder 10% im Minus. Und Sie haben es schön beschrieben mit dem Break-Even-Point. Manche Anleger haben die dann 10, 20 Jahre im Depot, weil sie sich denken, ich verkaufe dann, wenn ich wieder bei Null bin. Und die Opportunitätskosten, die sind natürlich, das ist ein Vermögen, was man da liegen lässt. Danke, sehr tolle Ausführung. Nvidia ist doch ein gutes Stichwort. Am 28. kommen Zahlen. Wie schätzen Sie die Aktie denn gerade ein? Viele machen sich Sorgen, weil die natürlich gut gelaufen ist, weil sie jetzt schon ein Riesengewicht hat. Frei raus, geht da noch was?
Es gibt einen Riesenunterschied zu Nvidia und dem Vergleich mit dem Dotcom-Flash. Sie haben im Jahre 99 eine Firma gegründet, die im Internet Blumen verpackt und ich weiß nicht was, und die Bewertung war astronomisch. Das ist anders. Die Anleger haben gelernt, der Markt ist kritisch geworden. Man schaut sich die Entwicklung ganz genau an. Und bei Nvidia ist es so, dass Nvidia im Moment konkurrenzlos ist. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Ich habe beim letzten Mal gesagt, wartet die Zahlen ab. Ich sage auch diesmal, es kann um die Zahlen herum holprig werden, aber wir gehen durch diese Zahlen mit Nvidia durch. Nvidia hat noch eine lange Geschichte vor sich. Ich weiß nicht, wie lange sie noch geht und ich weiß auch nicht, wie weit sie geht. Ich habe mich wegen Nvidia schon mehrmals geäußert. Ich halte die Kursziele von $150 bis $160 absolut als realistisch ein. Wir schauen uns die Ergebnisse an, werden analysieren, wie die Ergebnisse sind. Wir halten durch die Zahlen durch, werden uns aber genau anschauen, wie die Ergebnisse sind und ob wir bei 150 anfangen zu verkaufen oder die Bestände zu reduzieren, lasse ich im Moment offen, weil die Zahlen kommen ja erst am Mittwoch. Bis dahin ist noch eine Menge Zeit. Wir werden es mit dem Anlagekomitee genau diskutieren und werden die richtigen Entscheidungen treffen.
Wie schätzen Sie Big Tech generell ein? Die Gewinne sprudeln ja nach wie vor, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen abkühlt. Trotzdem, ist das für Sie noch alles in Ordnung? Weil viele machen sich ja Sorgen, Sie haben es vorher auch schon angesprochen, dieses Megagewicht, dass die wirklich die Indizes dominieren. Ist das ein Risiko? Wie schätzen Sie die Bewertung ein?
Dieser Prozess ist am Anfang. Wir haben die gesamte KI-Entwicklung in den Kinderschuhen. Wir wissen nicht, wie die Anwendungsbereiche sind. Im Moment sind sie minim. Wir haben dann, ob es beim Staatshaushalt ist, ob es Verteidigung ist, ob es das Gesundheitswesen ist. KI ist in der Lage, das Gesundheitswesen weltweit absolut zu radikalisieren, zu reformieren und wirklich also zu einem komplett neuen Bild entstehen zu lassen. Mobilität, Umweltschutz, all diese Dinge, demografische Problematik, all diese Dinge, sie sind noch überhaupt nicht erfasst, welche Möglichkeiten es da gibt. Es ist eine Entwicklung, die in den Kinderschuhen steckt. Nichtsdestotrotz, Volatilität ist ein Stichwort und nichtsdestotrotz auch die Nerven eines Anlegers sind natürlich ein Punkt. Ich muss mich mit meinem Portfolio connecten. Ich muss mein Portfolio mögen, weil das ist der Garant für meine Altersvorsorge zum Teil. Und deswegen muss ich immer auf die Gewichtung schauen. Und wenn ich natürlich ein Depot habe, welches mittlerweile zu 10% aus Nvidia besteht, ja, dann ist es klar, dass das nicht gesund ist. Das heißt, da muss ich schon rein handwerklich etwas tun. Das muss ich ganz klar sagen, denn das ist auch Behavioral Finance in Vollendung, dass ich natürlich keine Risiken tragen kann, die mir die gesamte Depotstruktur zerschießen. Das heißt, man kann es nicht alles pauschalisieren und man kann nicht sagen, der Algorithmus ist weiterhin bullish und deswegen gebe ich Gas. Nein, das ist nicht der Fall. Ich muss immer noch schauen, wie meine Depotstruktur ist und wenn ein Klumpen wirklich sehr, sehr groß ist, dann muss ich agieren. Grundsätzlich, die Zukunft für die Big Techs hat gerade erst begonnen und man kann nicht sagen, dass dieser Zyklus zu Ende ist. Schauen Sie mal, es fing an mit der Dampfmaschine, dann fing es an mit der Eisenbahn, dann kam irgendwann das Auto, dann kam der Computer, dann kam das Internet und jetzt ist KI, genau die Welle. Der Markt war ausgehungert nach einem neuen Impuls. Und wenn wir ehrlich sind, war der letzte große Impuls tatsächlich das Internet. Und das ist mittlerweile ein Vierteljahrhundert her. Und deswegen war der Markt ausgehungert. Und das finde ich phänomenal, dass die Anleger und dass die Investoren so dazugelernt haben, dass man nicht blind kauft und pusht die Bewertungen ins Unermessliche. Und dann gibt es einen riesengroßen Crash. Wir haben schon genug Korrekturen gesehen im Technologiesektor. Wir haben es gerade jetzt vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen gesehen. Denn eine Apple, eine Amazon, eine Alphabet, eine Meta, die haben natürlich auch gut Luft abgelassen. Aber das war gesund und sie kommen langsam wieder. Um Ihre Frage zu beantworten mit einem Satz, nein, die Zukunft ist noch lange nicht vorbei. Und ja, die Big Techs haben eine gewaltige Zukunft.
Ein Gedankenexperiment, was Sie gerade schön beschrieben haben, wenn eine Nvidia vielleicht 10%, 20% oder 30% meines Depots ausmacht und da müssen ja viele Anleger dicke Gewinne haben. Wenn alle rational wären und sagen, okay, das stutze ich jetzt zusammen, würden dann solche Aktien nicht massiven Verkaufsdruck kriegen?
Jetzt haben Sie eine Laudatio auf Behavioral Finance gehalten. Das würde bedeuten, dass jeder Anleger gleich handelt. Aber
macht er aber nicht.
Natürlich macht er das. Natürlich macht er das nicht. Und das ist eben genau dieses Geniale an diesem Behavioral Finance, an der Lehre des Behavioral Finance, dass das eben genau dort seine Wurzeln hat. Denn wenn jeder Anleger gleich handeln würde und wenn es an den Märkten keine Psychologie gäbe, dann bräuchte es die Börse gar nicht. Dann könnte man Aktienkurse berechnen, man würde eine schöne Dividend-Discount-Methode präsentieren und da würde man genau wissen, also die Nvidia ist jetzt genau wert $118 und keinen Franken mehr. So einfach ist es eben nicht. Und das ist genau dieser Punkt. Die Anleger halten unterschiedlich. Warum? Weil es auf der Welt so und so viele Milliarden Menschen gibt und jeder Mensch denkt anders. Jeder Mensch ist ein Individuum. Jeder hat andere Sorgen, andere Ängste, andere Pläne. Und deshalb ist bei uns auch jedes einzelne Depot auf die Bedürfnisse eines einzelnen Kunden auch ganz genau definiert. Und das fängt bei der Anlagestrategie an. Bei den Zielen, das ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, die Anlageziele, aber auch die Restriktionen, auch die Ängste. Und das ist genau der Punkt. Für manche sagen sich, nein, ich will mit der Nvidia 50% Depotbewertung erreichen. Das ist mein Referenzpunkt. Das ist das Referenzpunktdenken. Das ist mein Ziel. Andere haben das Geld verdoppelt und sie fühlen sich damit wohl. Und da sprechen sie einen ganz, ganz wichtigen, wie soll ich sagen, Hauptaufgaben unseres Daseins und unserer Arbeit, die Anleger vor diesen Meteoriteneinschlägen zu schützen. Denn wir sind diejenigen, die Schirme aufspannen und uns zur Not auch dazwischen schmeißen, wenn Klumpen durch die Gegend fliegt. Weil das ist nicht der Job der Anleger, sich zu stressen und sich diesem Gewitter auszusetzen. Das ist unser Job. Und dann kommt dieser wunderbare Dispositionseffekt zum Tragen. Und das ist dieser Effekt, warum wir als Anleger dazu neigen, Gewinne zu früh zu beschneiden und Verluste zu verdrängen. Ja, warum? Okay. Wir haben das asymmetrische Denken. Ein realisierter Gewinn bereitet mehr Freude als ein Buchgewinn. Ich möchte mich selber als Anleger gerne belohnen. Ein realisierter Verlust ist bedeutend schmerzhafter als ein Buchverlust. Wie fatal dieses sein kann, kann ich Ihnen anhand eines Beispiels darlegen. Nämlich, stellen Sie mal vor, wir gehen 15 Jahre zurück und Sie haben zwei Aktien im Depot. Eine Apple und eine Credit Suisse. Mit Apple verdoppeln sie ihr Geld und die Credit Suisse halbiert sich. Und sie sagen sich, wow, so billig bekomme ich das nie. Ich belohne mich, nehme die Gewinne aus der Apple raus und kaufe dafür Credit Suisse. Mein Geld ist weg. Wäre ich meiner Strategie treu geblieben und wäre nicht diesem Dispositionseffekt unterlegen, dann würde es bedeuten, dass ich heute mein Geld immer noch für 20 habe, obwohl ich das Geld mit Credit Suisse ja bekanntermaßen nahezu Totalverlust erlitten habe. Was ich damit sagen will, Diversifikation ist alles. Und Diversifikation steht auch überhaupt zu keinem Gegensatz oder Widerspruch zu Behavioral Finance. Diversifikation und Behavioral Finance sind die besten Freunde. Man muss nur wissen, wenn sie mal Streit haben, wie man den Streit schlichtet und wie man sie wieder auf die gleiche Ebene bringt.
Sie haben das vorher sehr schön beschrieben mit dem Stockpicking ist auch not Stockpicking, also auf Aktien zu verzichten. Gibt es Aktienbranchen, bei denen Sie zuletzt Ihre Meinung geändert haben, wo sich's von positiv in negativ gedreht hat oder wo Sie, sagen wir, auch dauernegativ sind? Was sind sozusagen Ihre not Stockpicks im Moment?
Natürlich, es gibt im Moment die not Stockpicks, die sind im Moment sehr selten, diese not Stockpicks. Tatsächlich Firmen, die problembelastet sind und tatsächlich Firmen, die auch in einem Index, wir sind immer noch nie in den Großbanken, zum Beispiel in der Schweiz investiert. Auch die Zeitarbeit ist noch nicht auf unserer Speisekarte. Aber was jetzt definitiv immer mehr in den Vordergrund rückt, ich mache es jetzt anhand der Schweiz, etwas plastischer. Das ist zum Beispiel eine Geberit. Jeder weiß das, auch ein deutscher Investor weiß, wenn er sich die Hände wäscht, irgendwo ist die Wahrscheinlichkeit bei 50-60%, dass er sich mit Geberit Wasserhähnen die Hände wäscht. Eine Sika, ein Unternehmen, welches wir seit dem Börsengang zum Kauf empfehlen, ebenfalls ein Baustoffhersteller, der phänomenal unterwegs ist, wirklich eine Nische weltweit ist. Das ist ein sehr toller Titel. Das heißt, die bausensitiven Titel gefallen uns sehr, sehr gut im Moment. Uns gefallen vor allen Dingen auch die Rückversicherer, wie die Schweizer Rück, übrigens auch eine Hannover Rück, die immer auf unseren Kauflisten war, wie auch eine Münchner Rück. Die Versicherer grundsätzlich, die sehr dividendstarken, die Lebensversicherer gefallen uns auch sehr, sehr gut. Das sind die Titel, die wir im Moment favorisieren. Wir werden eine Rotation sehen und diese Rotation wird auch sein, dass wenn es bei diesen zinssensitiven Titeln Gewinne geben wird und die wird es geben, wenn die Zinsen global runterkommen, dann werden wir eine Rotation sehen und wir werden die Dividenden stärker gesucht haben. haben. Und das ist auch der Punkt, dass wir teilweise auch, wenn wir beispielsweise, jetzt ein konkretes Beispiel, die Zahlen sind sehr gut, die Nvidia spurtet ab 150 und wir sind der Meinung, jetzt ist doch die Nvidia etwas zu heiß geworden, dann werden wir Gewinne mitnehmen, ob wir die Position halbieren oder auf den Einstandswert zurückfahren, was auch immer, das lasse ich dahingestellt sein, dann wird es auch bei uns eine Rotation geben hin zu dividendenstarken Titeln, weil diese werden die Nase vorne haben in den kommenden 10, 12, 18 Monaten.
Jetzt habe ich noch ein Thema zum Schluss. Sie haben schon die Schweizer Aktien.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Ins Spiel gebracht, wie steht's denn um den Schweizer Franken? Es gibt ja mittlerweile viele Stimmen, die sagen, oh, der ist so stark, da wird's bald Negativzinsen brauchen. Also welche Rolle spielt dieser Schweizer Franken auch bei Ihren Entscheidungen und was erwarten Sie da in den kommenden Monaten?
Eine brillante Frage und gerade das, weil Sie werden wahrscheinlich sehr, sehr viele oder hauptsächlich deutsche Zuhörer und Follower haben. Das ist eine Gratis-Call-Option. Ich möchte das vergleichen mit der Situation Griechenland, Italien. Wenn es Probleme gab, dann wurde die Drachme bzw. die Lira abgewertet und die Welt war wieder in Ordnung. Das geht mit dem Euro nicht. Das heißt, das Globalgefüge als Euro ist jetzt da. Und wir haben den US-Dollar als die Hauptleitwährungen, dann haben wir den Yen und dann haben wir die Nische Schweiz, eine Fluchtwährung. Seit der Einführung des Euros hat sich der Euro zum Schweizer Franken etwa halbiert. Man muss sich das mal vorstellen. Das bedeutet also, dass ein Anleger, dass ein Investor in diesem Zeitraum eine Kapitalerhöhung gratis bekam. Wenn ein deutscher Anleger eine Referenzwährung hat, das ist Euro und er investiert in Schweizer Franken und die Aktien bleiben auf dem Punkt stehen und sie bewegen sich nicht. Ich möchte jetzt nicht die Profis unter Ihnen, liebe Zuschauer, langweilen, aber für viele ist es nicht plastisch. Ich kaufe eine Aktie zu 100 Schweizer Franken und die Aktie steht nach einem Jahr immer noch bei 100 Schweizer Franken. Aber der Euro ist zum Schweizer Franken 5% gesunken. Also ist natürlich Ihr Investment um 5% gestiegen. Am 15. Januar 2015 gab es dieses geschichtliche Ereignis, dass die Schweizerische Nationalbank, nachdem sie etwa 5 Jahre vorher den Mindestwechselkurs von 1,20 eingeführt hat, hat ihn an diesem Tag fallen lassen. Nachdem sie noch 2 Tage vorher ganz klar gesagt hat, don't fight the SNB, nicht gegen die Nationalbank fighten. Es kam völlig überraschend und es kam dadurch, dass der Schweizer Franken zum Euro um 20% explodiert ist. Heißt im Klartext, der Euro ist um nahezu 20% kollabiert gegenüber dem Schweizer Franken. Was hat das bedeutet für die Schweizer Investoren? War es ein Blutbad? Für die deutschen Investoren war es ein Gewinn von fast 20%. Die Lage hat sich dann stabilisiert, aber der Euro ist nie mehr auf diese 1,20 gekommen. Und der Schweizer Franken ist ein Problem. Ich bin jemand, der das immer wieder anspricht. Viele Stimmen sagen in der Schweiz, es ist ein Thema, was man nicht so gerne hat, weil die Schweizer Wirtschaft ist so stark und die Schweizer Wirtschaft ist ja so innovativ und sie schafft es immer wieder, mit diesem Problem klarzukommen. Aber bei jedem bei jeder Unternehmensmeldung und bei jeder Quartalszahl kommt immer am Ende des Tages ein ganz wichtiger Punkt. Wie wäre das Ergebnis ohne diesen Schweizer Franken und ohne die Frankenstärke beziehungsweise mit? Und so sieht man auch die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens. Es ist ein großes Thema. Wir sprechen über Tourismus. Wir sprechen über Unternehmen wie Swatch, das Paradebeispiel dafür. Und. Wir haben natürlich eine Lonza, die Chemieindustrie. Wir haben die Pharmaindustrie, Roche, Novartis. Das sind alles Exportunternehmen und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Fazit. Der Schweizer Franken wird langfristig gegen den Euro aufwerten und für die deutschen Investoren ist es eine Gratisoption und ein zusätzlicher Boost. Wenn ich sage, ich spreche von 2-3% langfristig pro Jahr Minimum, die der Euro abwerten wird, dann heißt es für deutsche Kunden und für deutsche Anleger, die sehr defensiv unterwegs sind, bilde ich denen ein Portfolio, was ich übrigens in letzter Zeit immer wieder kommuniziere, auch mit den deutschen Konditionen kommen, was immer mehr werden, Gottlob, was mich sehr freut, dann ist es klar, dass wenn ich ein Depot baue aus einem Sockel, aus Big Caps, Zürich, Swiss und so weiter, aus dividendenstarken Titeln, darauf baue ich nur einen Sockel mit dividendenstarken Titeln aus der zweiten Reihe. So wie beispielsweise Swisscom, Swisscom ist auch schon die erste Reihe, aber zum Beispiel MobileZone, das ist ein Mobilhändler, der 6-7% Dividende bezahlt. Und dann etwas Wachstum dazu und dann etwas stabile Obligationen, habe ich ein Bild, was angepasst wird an die jeweilige Situation des Kunden. Und dann habe ich ein Cash-out von diesem Depot vor Steuern von 4-5%. Und dazu kommen noch die 2-3% Boost aus dem Schweizer Franken. Und dann liege ich bei einer Zielrendite von 7-8% mit einem defensiven Portfolio. Wenn das keine Opportunität ist, dann weiß ich es auch nicht.
Das ist doch das perfekte Schlusswort. Herr Linker, herzlichen Dank. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Die Einblicke sehr konkret und ja, beeindruckend. Herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich sehr, dass ich erstes Mal da war. Bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Und möchte doch mit den Worten von Professor Hens schließen. Keine Angst vor den Börsen und keine Angst vor der Börse. Nicht zu investieren ist der größte Fehler. Das übrigens im Leben wie auch an der Börse.
Genau, Leute, da kann ich nichts mehr hinzufügen. Genau deswegen machen wir diesen Kanal hier. Denn ja, ihr sollt investieren. Das ist wirklich in diesen Zeiten wahrscheinlich wichtiger denn je. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wir sind sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Fragen und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Herzlichen Dank in die Schweiz.
Ich habe zu danken.
Und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.